Ja, okay. Jedenfalls, das geht mir alles noch im Kopf rum. Aber ich habe echt überlegt, was ich machen soll hier heute Abend. Und ich habe eine Sache, die... Oh, jetzt habe ich es so gemacht. Die mir in letzter Zeit... Ich fange anders an. Zurzeit gehen wir sonntags immer noch durch die Apostelgeschichte. Wie auch schon sonst immer. Ich glaube, hier habe ich das jedes Mal gesagt. Aber... jedenfalls war es unheimlich faszinierend, Paulus zu studieren und anzuschauen und sich einfach mit Paulus und wer das ist zu befassen. Und ich habe letztens kam jemand auf mich zu, der ist in der Verkaufsbranche und er sagt, es gibt ein super Buch. Das heißt irgendwie der beste Verkäufer aller Zeiten. Und da hat jemand, der, nicht Christ, hat über Paulus geschrieben, der beste Verkäufer aller Zeiten. Hat alle möglichen Strategien aus der Bibel gezogen, obwohl er sagt, ja, der ganze, was er verkauft hat, interessiert nicht, sondern wie er verkauft. Aber natürlich fehlt der ganze geistliche Aspekt, warum Paulus der war. Und da will ich mir heute einen von mit euch anschauen. Etwas, was wir immer alle ständig brauchen, das ist Weisheit. Und Paulus war ein Mann, der hatte unglaubliche Weisheit. Und ich will mir heute, erstmal schlag mal auf in der Apostelgeschichte, Kapitel 27. Schauen uns da mal die Geschichte an, auf der ich das basieren will, die restlichen Gedanken. Und ich hoffe, wir können davon alle ein bisschen ziehen, ein bisschen lernen, für uns. Weil wenn die Welt schon Paulus als Vorbild nimmt, wie viel mehr wir. Natürlich, er war ein Mensch. Ja, wir sollen verändert werden in das Bild Christi, nicht in das Bild von Paulus. Aber ich denke, wir können einfach sehr, sehr viel lernen von ihm. Verse 1 bis 12 von Kapitel 27. Bisschen Einleitung, bevor wir das lesen. Paulus ist kurz vorher nach Jerusalem gekommen. Ist ja nicht kurz vorher, sondern über zwei Jahre vorher nach Jerusalem gekommen, ist da gefangen genommen worden und war jetzt 2 Jahre im Gefängnis, ohne dass irgendwas passiert ist. Und jetzt, als der neue Gouverneur in der Gegend eingesetzt worden ist, ist Agrippa, es ist Festus, Agrippa war König und der war da zu Besuch. Und Paulus hat gerade vor denen eine Rede gehalten. Und die finden nichts, was sie an Paulus aussetzen können und sagen, okay, gut, dann schicken wir ihn jetzt nach Rom, weil er sich auf den Kaiser berufen hat, also müssen wir ihn hinschicken. Wir wissen zwar nicht, warum, ja, weil wir haben nichts wirklich, womit wir ihn anschuldigen können, aber wir schicken ihn jetzt nach Rom. Das ist so die Einladung zu der Geschichte. Und damit fängt es jetzt an. Als es aber beschlossen worden war, dass wir nach Italien abfahren sollten, übergaben sie Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann namens Julius von der kaiserlichen Schar. Die kaiserliche Schar ist übrigens, das ist so die Spezialeinheiten der Römer. Das waren eigentlich die direkt um den Kaiser in Rom waren, wie werden die genannt? Elite. Ja, da gab es einen speziellen Namen. Ist nie wichtig. Jedenfalls... was wir damit sehen, ist, dass diese Reise ziemlich wichtig war für den Agrippa und den Festus, dass die sicher da ankommen, dem so jemanden zu geben, weil das waren so die ganz speziellen Leute im Römischen Reich. Wenn die kamen, die hatten teilweise mehr Sagen als manche Gouverneure, weil die in der Position waren, in der sie waren. Okay, von der kaiserlichen Schar. Nachdem wir aber ein Schiff aus irgendwoher bestiegen hatten, dass die Häfen von Asia anlaufen sollte, reisten wir ab in Begleitung von Aristarchus, einem Mazedonier aus Thessalonich. Und am nächsten Tag liefen wir in Zidon ein. Und Julius erzeigte sich freundlich gegen Paulus und erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und ihre Pflege zu genießen. Von dort fuhren wir ab und segelten unter Zypern hin, weil die Winde uns entgegen waren. Und nachdem wir das Meer von Sizilien und Pamphylien durchsegelt hatten, kamen wir nach Myra in Lycien Und dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien segelte, und brachte uns auf dasselbe. Dabei aber während vieler Tage eine langsame Fahrt hatten und nur mit Mühe in die Nähe von Knidos kamen, weil der Wind uns nicht hinzuließ, so segelten wir unter Kreta hin gegen Salome. Und indem wir mit Mühe die Küste entlang fuhren, kamen wir an einen Ort, die schönen Häfen genannt, in dessen Nähe die Stadt Lasea war. Ich könnte euch das jetzt sehr schön zeigen auf einer Karte. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr in euren Bibeln hinten welche drin. Kann man das ein bisschen sehen? Das ist eigentlich so die ganze Türkei, also die fahren los und fahren dann so die ganze untere Türkei entlang. Wie man das sehen kann. Oberhalb, also die kommen unterhalb von Zypern und dann kommen sie hoch, Meira. Also man das sieht. Und es ist kurz vor Winter, das heißt, die Winde kommen aus nordöstlicher Richtung. Ja, wir werden gleich noch sehen, dass es ein starker Wind kommt aus Nordosten, der dann zu einem Sturm sich entwickelt. Aber so können wir ungefähr sehen, wo die langfahren. Die wollen eigentlich nach Italien und würden eigentlich am liebsten so dicht wie möglich immer am Strand bleiben. Ja, also so Griechenland und die griechischen Inseln und von da dann rüber. Aber aufgrund des Windes fahren sie jetzt runter nach Kreta. Ja, und dann kommen sie nach Lesea oder die schönen Häfen genannt. Nicht wirklich wichtig, aber ist mal interessant zu sehen. Ich finde das immer so begeisternd. Unsere Bibel ist so echt. Man kann überall hinfahren. Man kann das alles sehen, was hier steht. Na, okay, gut, weiter. Jetzt sind sie in den Hafen, die schönen Häfen genannt. Da aber schon geraume Zeit verflossen war und die Schifffahrt gefährlich wurde, weil auch das Fasten bereits vorüber war, warnte sie Paulus und sprach zu ihnen: Ihr Männer, ich sehe, dass diese Schiffsreise mit Schädigung und großem Verlust nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben verbunden sein wird. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Da aber der Hafen ungeeignet war zum Überwintern, gab die Mehrzahl den Rat, auch von dort abzufahren, um wenn irgend möglich nach Phönix zu gelangen, einem Hafen von Kreta, der gegen Südwest und Nordwest offen liegt, und dort zu überwintern. Eigentlich wollen die eine ganz kurze Strecke jetzt, wo es hier drum geht, ist nur eine ganz kurze Strecke unterhalb von Kreta entlangfahren. Ja? Und es ist ziemlich interessant hier mit Paulus. Paulus geht zu diesem Soldaten, der namens Julius, der kaiserlichen Schar von Vers 1, und sagt diesem Hauptmann, Hauptmann Julius, hör mal zu, das ist ziemlich gefährlich, wenn wir jetzt weiterfahren. Das ist nicht so wirklich gut, weil wir haben bald Winter und hey, das ist zwar nicht das Beste zum Überwintern, aber lass uns doch nicht weitergehen. Und mit dieser Meinung steht der Paulus ziemlich alleine da. Wir haben drei Gegner. Das erste ist, den wir hier sehen in Vers 11, ist der Steuermann. Der Steuermann ist der Steuermann, der das Schiff steuert. Der hat sein ganzes Leben nichts anderes gemacht. Das ist sein Job, sein Beruf. Der lebt auf einem Schiff. Der verdient sein Geld damit, Schiffe zu steuern. Das heißt, er kennt sich aus. Der kennt sich aus mit Winden, der kennt sich aus mit Jahreszeiten, der kennt sich aus mit Meer, der kennt sich aus mit Schiffen. Das ist sein Job, das ist sein Beruf. Der ist anderer Meinung. Der nächste, der anderer Meinung ist, ist der Schiffsherr. Der Schiffsherr ist der Besitzer vom Schiff. Ja? Und das ist nicht irgendjemand, der eine Spedition griechische Schiffe hatte, sondern das war meistens, weil die irgendwoher Geld bekommen haben, haben die dann dieses eine Schiff gekauft und der lebte auch auf diesem Schiff, aber selbst war der kein Steuermann, aber das war sein Ding, das war sein Schiff und er fuhr von A nach B, wie eine Spedition in dem Sinn, aber nur mit einem Schiff, meistens. Manchmal gab es auch Leute, die hatten mehrere Schiffe, aber war sehr selten der Fall. Und der Kerl lebt auf diesem Schiff, genauso wie der Steuermann, aber noch viel wichtiger, das ist sein Schiff. Der ist natürlich noch vorsichtiger mit seinem Schiff als der Steuermann. Und er sagt auch, ah, kein Thema, wir können weiterfahren. Und der nächste Gegner, den Paulus hat, in Bezug auf seine Meinung, ist in Vers 12. Die Mehrzahl gab den Rat, dass dieser Hafen ungeeignet war zum Überwintern. Der Gruppendruck, die Menge, die große Menge, alle Leute, die Erfahrung haben, die sind hier in einem Hafen, das sind Leute, die am Meer leben, das sind wahrscheinlich auch die Leute, die auf dem Schiff sonst noch leben. Wir sehen später in einem Kapitel, dass insgesamt 276 Leute auf diesem Schiff sind. Und die sagen alle, kein Thema, wir können weiterfahren. Paulus, komm, du hast doch gar keine Ahnung. Und wenn wir uns das überlegen, Paulus hat keine Ahnung. Paulus sagt in Galater, er beschreibt, wo er aufgewachsen ist, dass er gelernt hat unter Gamaliel. Ja? Paulus war ein Student, der hat nichts anderes gemacht. Und dann war er Pastor, Prediger, Gemeindegründer, Apostel. Ja, er ist ab und zu mal im Schiff gefahren, aber auch nicht sehr oft. Und der geht hier zu dem Hauptmann hin. Unglaublich, wie stolz dieser Paulus doch war, oder? Könnte man denken. Die wissen doch, er soll doch die fragen. Die haben doch die Erfahrung. Und Paulus geht her und sagt, es wäre nicht gut, wenn ihr fahrt. Gut, jetzt, wenn wir weiterlesen, wir kennen die Geschichte, die stranden dann in Malta. Vielleicht kommen wir da heute noch zu. Ich weiß gar nicht, bis wie viel Uhr habe ich eigentlich Zeit?
Bis halb zehn.
Mal gucken, wie gnädig ihr mit mir seid, vielleicht. Okay, gut. Jedenfalls. Sehen wir hier nicht einmal, dass irgendwie Gott zu Paulus sagt. Hör mal zu. Sag dem, es ist nicht gut weiterzufahren. Kein Engel kommt zu ihm bei Nacht. Gar nichts. Ist nichts Übernatürliches. Paulus sagt einfach etwas, was richtig ist und was weise ist. Was richtig weise ist, was voller Weisheit ist und was sich als wahr bewahrheitet, sagt man das? Okay, mein Deutsch ist so schlecht wie mein Englisch. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Paulus so eine Weisheit hatte? Weisheit, die über seine natürlichen Fähigkeiten hinausging. Weil er war kein Schiffsmann, er kannte sich eigentlich nicht aus mit dem Meer. Aber Paulus hatte Weisheit. Und wir sehen auch noch später in Kapitel 27, wie er auch eine unheimliche Weisheit hatte, mit Menschen umzugehen und Leitung auszuüben. Mit einer Weisheit, die er natürlicherweise gar nicht hätte haben können. Und wo ich das studiert habe, habe ich mich einfach gewundert, woher wusste Paulus das? Warum wusste Paulus, dass es besser war, nicht weiterzugehen? Woher? Das kann doch nicht wahr sein. Gott sagt ihm das nicht. Kein Engel sagt ihm das. Es ist keine Vision, kein Traum, sondern Paulus macht einfach nur A und B zusammen, guckt, überlegt und sagt etwas einfach, was wahr und weise und richtig ist. Wie kann das sein? Und in der Zeit habe ich in meiner persönlichen Bibellese, bin ich über einen Vers gestolpert, in Sprüche. Und ich glaube, das ist, wo wir unheimlich von lernen können. Schlag mal auf Sprüche, Kapitel 9, Vers 10. Sprüche 9, Vers 10 steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Ich lese nochmal. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. wo ich den Vers zuerst gelesen hatte, habe ich gedacht, ja, hier geht es darum, wenn ich Gott fürchte, was auch immer das heißt, wenn ich Gott fürchte, dann werde ich weise. Dann werde ich weise, nämlich in meinem Verständnis von, wer Gott ist und alle möglichen geistlichen Sachen, die so wichtig sind in meinem Geistlichen, in meinem Leben als Christ. Da werde ich vielleicht weise. Aber das kann sich ja nicht auf mein ganzes Leben beziehen. Aber wo ich mal angefangen habe, dieses Wort zu studieren, was hier genommen ist für Weisheit, und wir werden auch gleich, wenn wir zurückschlagen, in Kapitel 8 von Sprüche, sehen wir, dass diese Weisheit die Weisheit ist, die Paulus anwendet in unserer Geschichte, in der Apostelgeschichte. Und es ist die Weisheit, die wir für unser alltägliches Leben immer brauchen können und immer haben müssten. Egal, was wir machen, ob wir studieren, ob wir eine Firma haben, ob wir irgendwo arbeiten, ob wir Hausfrau sind und Mutter oder egal, was wir machen. Wir brauchen Weisheit. Und die Weisheit, die hier angesprochen ist, bezieht sich auf Weisheit in jeder Lebenslage, in jedem Bereich. Mir hat mal jemand eine genaue Erklärung gegeben oder eigentlich einen sehr guten Satz zur Erklärung von Weisheit gegeben. In Englisch heißt er, Wisdom is putting knowledge into practice. Weisheit heißt, mein Erkenntnis und mein Wissen in die Tat umzusetzen. Das ist Weisheit. Finde ich eine super Beschreibung. Also, wir kennen ja einige Leute, die wissen einfach nur unheimlich viel. Lehrer sind oft Lehrer. Die wissen einfach sehr, sehr viel. Das Problem ist, man wird nicht unbedingt weise, wenn man denen zuhört. Und man hat auch nicht unbedingt den Eindruck, dass die weise sind. Also, meine Frau studiert Sozialpädagogik und Philosophie und Religionswissenschaften. Und die Leute wissen einfach eine Menge. Diese Professoren wissen eine ganze Menge. Aber wenn manchmal die Diskussionen im Unterricht dahin gehen, wie man etwas anwendet, wie man lebt, wie man das, was da vorne jetzt an Wissen vermittelt worden ist, umsetzt in die Tat, ist meine Frau sehr oft sehr frustriert über die Ergebnisse und über die Aussagen dieser Professoren. Ich sage, das kann man doch gar nicht umsetzen. Was du erzählst, das ist einfach praktisch nicht machbar. Bitte erzähl mir, wie kann ich das denn umsetzen, wenn ich jetzt wirklich mit Drogenabhängigen oder wirklich mit Leuten umgehe, die Schizophrenie haben? Ja, macht meine Frau jetzt gerade ihr Magister drüber. Schizophrenie. Und das, was die Professoren, ja, also das ist nicht anwendbar. Das ist eine Menge Wissen, aber es ist sehr wenig Weisheit. Und ich brauche Weisheit, um Wissen anzuwenden, um Wissen praktisch anwenden zu können. Wir brauchen Weisheit, egal wo, egal wie, egal wann. Damit wir überleben. Damit wir wissen, wie wir mit Menschen umgehen können. Damit wir wissen, wie wir in unserem Job mit Dingen umgehen können. Damit wir wissen, wie wir Dinge tun können. In Sprüche 8. Verse 12 bis 21 wird uns erstmal erklärt, kurz, was die Furcht des Herrn ist. Weil wir haben ja in diesem Vers gelesen, Vers 10 von Kapitel 9, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Also, was ist die Furcht des Herrn? Ich lese einmal 12 und 13 aus Kapitel 8 von Sprüche. Ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit und gewinne die Erkenntnis wohldurchdachter Pläne. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Was ist also die Furcht des Herrn? Die Furcht des Herrn ist, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich, sagt die Weisheit. Und das ist was ich schon ganz oft erlebt habe mit Menschen. Die haben eine Weisheit, die weit über ihr natürliches Vermögen hinausgeht. Wir sehen das hier in den restlichen Versen. Lass uns mal lesen von Vers 14 bis 21. Die Weisheit redet da zu uns. Und sie sagt, von mir kommt Rat und Tüchtigkeit. Ich bin Verständnis. Ich bin verständig. Mein ist die Kraft. Wie wahr das ist? Das ist auch der Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität. Ja, wenn die Weisheit hier sagt, mein ist die Kraft. Wenn ich effizient bin, dann sage ich zum Beispiel, ich habe gerade einen Praktikanten da und ich hoffe, der ist effektiv und nicht effizient oder natürlich auch effizient, aber dass er hauptsächlich effektiv ist, weil wenn ich ihm sage, streich die Wand in der Gemeinde, dann, wenn er effizient wäre, würde er hergehen, ganz schnell den Eimer nehmen, die Farbe nehmen und die Wand streichen. Und dann würde ich ankommen und sagen, hast du super gemacht. Ich hätte lieber in Weiß gehabt als in Grün. Er hat gestrichen, er hat ganz effizient gearbeitet. Aber es war nicht wirklich effektiv, weil die Weisheit gefehlt hat. Weil es wenn ich effektiv arbeite, frage ich erst, streiche ich gerade die richtige Wand? Benutze ich gerade die richtige Farbe? Ja? Das ist der Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität. Es geht noch viel weiter, aber das ist so, um das einfacher darzustellen. Das heißt, wenn die Weisheit hier sagt, mein ist die Kraft, dann ist das richtig. Wir können mit Kraft eine Menge Sachen machen. Aber wenn da die Weisheit nicht mitspielt, dann ist das alles verschwendete Kraft. Durch mich herrschen die Könige und erlassen die Fürsten gerechte Verordnung. Durch mich regieren die Herrscher und die Edlen, alle Richter auf Erden. Ich liebe, die mich lieben. Die mich eifrig suchen, finden mich. Reichtum und Ehre kommen von mir. Bleibende Güter und Gerechtigkeit. Meine Frucht ist besser als Gold, ja feines Gold. Und was ich einbringe, übertrifft auserlesenes Silber. Ich wandle auf dem Weg der Gerechtigkeit, mitten auf den Pfaden des Rechts, damit ich denen, die mich lieben, ein wirkliches Erbteil verschaffe und ihre Schatzkammern fülle. Spricht sogar auch von materiellen Sachen. Wie wahr ist das? Wenn wir Dinge mit Weisheit tun, dann lohnt sich das wenigstens. Dann kommt was hinten raus. Und dann werden wir auch aufpassen, was wir wie tun. Ja? Gleich so, wie viel investiere ich und was kommt hinten wieder raus? Weisheit ist unheimlich wichtig. Nur alleine das, was wir uns gerade angeguckt haben, wofür sie alles brauchbar ist, was sie alles tut, was sie alles hervorbringt. Weisheit ist wichtig, wir brauchen sie. Und Vers 10, die Furcht des Herrn, ist der Anfang von Weisheit. Und dann Vers 13 von Kapitel 8. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Wo ich Paulus hier in der Apostelgeschichte, da können wir übrigens jetzt wieder zurück hinaufschlagen, wo ich Paulus in der Apostelgeschichte gelesen habe, hier in Kapitel 27, es gesehen habe, habe ich mich erst gefragt, warum, wie kann das sein? Und wo ich an diesen Vers gedacht habe, aber auch an, was Weisheit dann ist. Und wenn wir uns Paulus Leben angucken, das war davon gezeichnet, das war von der Furcht des Herrn gezeichnet. Er hasste das Böse. Er war keineswegs stolz. Er ist weggelaufen vom Bösen. Und ich habe Menschen erlebt. Ich hab das gesehen. Ich hab zum Beispiel da der Nick in Siegen, der Pastor. Ja? Wo der nach Deutschland kam. Ich war damals auch noch bei denen im Wohnzimmer, wo die ganz am Anfang. Und ich weiß nicht, gut, ich war Teenager da, ich kannte den nicht unheimlich. Aber wir haben dann, wo wir dann von seinem Wohnzimmer hinaus dann in den Bahnhof gezogen sind, war sehr oft sehr wenig Weisheit im Spiel bei gewissen Entscheidungen. War zum Beispiel einmal, wir mussten dann die Räume ein bisschen vergrößern und jetzt war es einfach zu teuer, den Schutt. Erstens hatten wir keinen Hänger, wir hatten kein Geld, wir hatten gar nichts. Wir waren alles nur irgendwelche Studenten und irgendwelche Teenager und sonst was, die einfach nur dahin kamen. So. Wir hatten erstens keinen Hänger, keine Möglichkeit und irgendwie auch keiner hatte so wirklich Ahnung, was machen wir jetzt mit dem Schutt? Ist auch viel zu teuer, den auf den Schrott zu bringen, da müssen wir noch weiß wie viel zahlen. Aber wir haben doch einen Dachboden hier. Und dieses Haus war sehr alt. Dann sind wir hergegangen und haben den ganzen Schutt von den Mauern, die wir abgerissen haben, auf den Dachboden gebracht. Und genau das ist auch passiert, was ihr gerade seht, nämlich Risse in der Decke. Und die Decke fing an durchzuhängen teilweise, weil das Holz war. Da war sehr wenig Weisheit mit im Spiel. Dank Gott war sehr gnädig, da ist nichts passiert. Außer die ganzen Wasserleitungen, die wir getroffen haben, wenn wir in der Wand gebohrt haben. Das war auch irgendwie, wir haben, ich glaube, 7 oder 8 Hauptwasserleitungen getroffen da. Und das war, also, und dann jedes Mal so richtig mit Überflutung und Wasser nach unten runter und der Laden unten runter, der hatte schon so die von uns voll. Das war unglaublich. Das war auch eins der ersten Versicherungen, glaube ich, die der Nick abgeschlossen hat, eine Wasserversicherung. Aber, also, da war oft sehr wenig Weisheit im Spiel. Aber wir waren jetzt im Januar wieder auf der Pastorenkonferenz und einfach zu sehen, was Gott da gemacht hat in Siegen, in dieser Gemeinde. Da gehen 1200 bis 1500 Leute jeden Sonntag durch. Sie haben jetzt gebaut ein riesiges Gemeindehaus, eine riesige Coffeebar. Die Coffeebar ist ja, größer als hier der Raum, weitaus größer als hier der Raum, mit einem Buchladen dabei. Da gehört unheimliche Weisheit zu. Da gehört unheimlich, natürlich, da sind Leute involviert, die auch Ahnung von der Materie haben, die auch vom Bau dann Ahnung haben. Aber schlussendlich, er ist involviert in diesen ganzen Bereichen. Ja, muss da finanziell abschätzen, was ist da. Natürlich muss die Leute immer fragen, aber schlussendlich ist der die Verantwortung trägt, auch vor Gott. Die Bibel sagt uns, dass der Leiter, den Gott als Pastor einsetzt, der wird ein anderes Gericht empfangen. Das ist so. Und da ist so viel Weisheit in dem, wie Nick jetzt agiert und jetzt arbeitet und wie auch effektiv jetzt viele Sachen da laufen, wo ich sagen muss, wow. Er hat nie wirklich eine richtige Schule. Mit 16 Jahren hat er von zu Hause abgehauen. Halbes Jahr Bibelschule oder so, ich weiß es gar nicht. Kein Abschluss, gar nichts wirklich Richtiges. Der Kerl hat nichts gelernt, in dem sie mir jetzt der Deutscher sagen würde. Ja? Aber eine unheimliche Weisheit hat er, auch mit Menschen umzugehen, mit Dingen umzugehen, eine Gemeinde zu leiten. Und die Bibel verspricht uns das. Die Bibel verspricht uns das. Die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Und natürlich, wir wissen das als Christen, dass wir Gott wohlgefällig leben sollen. Und wir wollen das ja auch. Und wir wollen ja auch uns vom Bösen weghalten. Aber ich will einfach, dass ihr heute versteht, dass das nicht einfach nur ein Kampf ist, der frustrierend ist und irgendwann mal dann in der Ewigkeit belohnt wird. Sondern, dass wenn wir in der Furcht des Herrn wandeln, das heißt, das Böse zu hassen, vom Bösen wegzulaufen, dann, nur wenn es einen Anschein, Paulus schreibt woanders, nur wenn es einen Anschein vom Bösen hat, dass wir davon uns weghalten, dass wir laufen, dass wir dann Weisheit bekommen werden. Weisheit, die über unserem normalen Verständnis hinausgeht. Wir möchten vielleicht fragen, warum? Das liegt daran, dass wenn wir uns vom Bösen fernhalten, dass wir dann gleichzeitig Gott lieben mit unserem ganzen Herzen und unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Verstand und mit unserer ganzen Kraft. Und dass diese Aktion, ja, während wir das Böse hassen, Gott lieben, dass das dem Heiligen Geist Raum gibt, um uns zu arbeiten, um in uns zu arbeiten, um uns Raum zu gewinnen, um in uns zu verändern in das Bild Christi. Und wer hat mehr Weisheit als Gott in uns wohnt? Wer weiß mehr in jedem Bereich, egal was wir machen, ob wir Fliesen verkaufen, egal. Wer hat mehr Weisheit, wer weiß, wie wir das am allerbesten machen als Gott, Gott selbst, ist uns das bewusst? Wir denken immer nur, wenn wir an Gott denken und an Weisheit aus der Bibel, dann denken wir immer nur an unser Leben als Christ und an den Bereichen, die so, ja, wenn ich viel in der Bibel lese und so, dann werde ich da in dem Bereich schlauer und kann dann auch mit Günther ein bisschen mehr diskutieren vielleicht und kann ihn auch ein paar mehr Fragen stellen. Aber es ist nicht so. Es geht viel, viel weiter. Weil Gott hat diese Erde geschaffen. Er weiß, wie es funktioniert. Und ich sehe auch in meinem Leben, wie es mir hilft und wie sehr ich geistlich, aber auch geistig gewachsen bin und weiser geworden bin durch meine Zeit im Wort, durch meine Zeit mit Gott. Meine Frau sagt manchmal, Mensch, du hättest doch studieren können. Jetzt weiß ich nicht, ob sie das denkt, weil sie Sozialwissenschaft studiert und nicht Mathematik. Aber ich denke manchmal, wow, wir hatten das gerade gesagt. Aber zur selben Zeit weiß ich, wenn ich nicht in der Abhängigkeit des Heiligen Geistes lebe, dann mache ich richtig viel Mist, weil ich weiß nicht viel. Ich bin gelernter Stahlbauschlosser und dabei hört es auch eigentlich schon auf. Aber wenn du Pastor bist, ist es so wichtig, mit Menschen umzugehen. Und das ist ein ganz anderer Bereich als mit Stahl. Mit Stahl mache ich heiß und dann weiß ich, wohin der sich biegt. Ich weiß auch, wie ich den noch mehr heiß machen kann, dann biegt er sich noch mehr in eine andere Richtung. Ja, das ist einfach so. Wenn ich den schweiße, dann muss ich so das und das damit machen, damit er gerade bleibt oder damit er zusammen bleibt oder sonst was. Das habe ich gelernt. Aber mit Menschen umzugehen ist ein bisschen was anderes. Und ich weiß, wenn ich in der Furcht des Herrn lebe, das heißt, dem Heiligen Geist Raum gebe in meinem Leben, dass dann eine Weisheit, dass ich eine Weisheit habe, die übernatürlich ist. Die zeigt sich in Geistesgaben. Oh. Ich habe zum Beispiel die Gabe der Geisterunterscheidung, so ein blödes Wort im Deutschen. Besser ist Geistererkenntnis. Und das ist manchmal unglaublich, wenn Menschen bei uns in die Gemeinde kommen, sehe ich zum allerersten Mal, nach auf dem Rückweg, sage ich meiner Frau, weißt du was, der Person, das wird richtig gut. Wenn die bleibt, boah, die wird ganz sicher richtig unheimlich einsteigen, auch in die Kinderarbeit oder in die Frauenarbeit. Und die Melanie sagt, woher weißt du das denn, dass ich mit denen unterhalte? Nee, ich weiß das. Und am Anfang hat meine Frau immer gesagt, ja klar. Oder manchmal, wenn es dann mehr so ein negativer Eindruck war, oder dann hat sie gesagt, du bist echt so verurteilend. Und irgendwann kam sie und sagte dann, Mensch, das ist wahr, das ist richtig gewesen. Aber das ist nicht von mir. Das ist nicht von mir. Sondern das ist das, was der Heilige Geist in mir, in uns wirkt, während wir ihm Raum geben zu tun, während wir ihm Raum geben zu wachsen. Und das tun wir in der Furcht des Herrn. Ja, eben die Furcht des Herrn ist das Böse zu hassen. Ich habe eine Story, die die Furcht des Herrn wunderschön darstellt, die klaue ich immer von einem Pastor. Der ist einer der besten, meiner Meinung nach, der besten Lehrer, die heutzutage so in meiner Generation da sind. Britton Merrick heißt er. Und er hat einen Sohn, er heißt Joshua. Und er selbst ist wirklich wie ein Jugendpastor, so ein bisschen wie ich. Ja. Ich hätte auch heute vielleicht ein Hemd anziehen sollen, mich rasieren sollen, aber ja, jedenfalls so ähnlich. Und fährt er auch immer noch am Skateboard und so. Jedenfalls seinem Sohn haben die dem Joshua haben sie eine Harley Davidson, so eine Elektro-Harley Davidson geschenkt. Ja, der Joshua also. So, und jetzt ist es in Amerika so, dass die Straßen dunkel sind und die Bürgersteige hell. Die sind aus Beton und die Straßen sind aus Teer. Und, beziehungsweise ist so ein Mix, jedenfalls egal. Jedenfalls sagt er, sitzt sich der Brett, der Papa setzt sich hin mit seinem Sohnemann und sagt, du darfst überall mit deiner Harley fahren. Überall, wo es hell ist. Kein Thema, sobald du aufs Dunkle gehst, da darfst du nicht hin. Einfach nein. Okay, die fahren also eines Tages die Straße entlang. Er hinten am Skateboard fahrend und der Sohnemann auf seiner Harley. Und was macht der Sohn? Natürlich reißt das Lenkrad rum und fährt auf die Straße. Der Brit, der Papa, Joshua! Mit dem Gesicht, Joshua! Und stürzt auf ihn zu. Der Junge nur, natürlich! Weil der Papa so ein Gesicht macht. Hat der Sohn Furcht gehabt im Moment? Ganz sicher. Aber war die Furcht gesund? Ganz sicher. Das war keine Angst im negativen Sinne. Ich darf nicht. Mein Papa hat mich nicht lieb. Sondern ich tue gerade was, was ich nicht machen darf. Und mein Papa, der ist jetzt gerade richtig stinkig. Das ist die Furcht des Herrn. Gott hat uns so lieb, dass er nicht will, dass wir in die falschen Richtungen gehen. Er wünscht für uns, dass wir das Böse hassen und uns davon fernhalten. Natürlich, wir werden immer wieder fallen, aber es ist wichtig, dass wir immer wieder uns bewusst machen, ich will davon weg, sogar nur den Anschein von Bösen. Ich will davon weg, ich will mich davon distanzieren. Weil ich lebe in der Furcht des Herrn. Weil Gott mich so liebt, dass er hinter mir herlaufen wird und mich auch disziplinieren wird. Weil er mich lieb hat, weil er ein Herz für mich hat, weil er schon alles für mich gegeben hat. Römer 8, 32 sagt, wenn Gott schon seinen eigenen Sohn nicht uns vorenthalten hat, warum soll der uns irgendetwas anderes vorenthalten? Irgendwas nichts. So liebt uns Gott. Aber er wird uns auch disziplinieren müssen. Natürlich nicht so, sondern immer so. Und trifft uns dann immer am Weg nach oben. Ups. Lass uns, ja, viele Stunden haben wir noch. Lass uns nochmal sehen, wie Paulus eine unheimliche Weisheit hat. Wir springen einfach mal ein paar Verse. Ihr könnt das zu Hause lesen. Vers 13 bis 20 ist so ein bisschen die ganze Geschichte, wo dann der Sturm kommt und dann kommt ein, deshalb hatte ich eben euch das gesagt oder gezeigt, wo lang die fahren. Dann kommt nämlich ein Nordoststurm. Das war dieser Sturm, der hier in Vers 14 angesprochen wird, ein Wirbelwind oder ein Sturm. Und er zieht die dann einfach weg von Kreta und treibt die raus aufs Meer. Und dann kommt er ziemlich vom Osten auch und dann halt unterhalb von Spanien entlang, bis die dann in Malta oder ziemlich dicht an Malta drankommen. Vers 21 fangen wir wieder an. Und da man lange ohne Nahrung geblieben war, stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach, ihr Männer, man hätte zwar mir gehorchen und nicht von Kreta abfahren sollen und sich diese Schädigung und Verlust ersparen sollen. Doch jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird das Leben verlieren, nur das Schiff wird untergehen. In dieser Nacht trat zu mir nämlich ein Engel des Gottes, dem ich angehöre und dem ich diene, und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten, und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind. Darum seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so gehen wird, wie es mir gesagt worden ist. Wir müssen aber auf eine Insel verschlagen werden. Als nun die 14. Nacht kam, seitdem wir auf dem Adriatischen Meer umhergetrieben wurden, vermuteten die Schiffsleute um Mitternacht, dass sie sich einem Land näherten. Und sie ließen das Senkblei hinunter und maßen 20 Faden. Und als sie ein wenig weiter gefahren waren, ließen sie es wieder hinunter und maßen 15 Faden. Und da sie fürchteten, sie könnten auf die Klippen verschlagen werden, warfen sie vom Heck des Schiffes 4 Anker aus und wünschten, dass es Tag werde. Als aber die Schiffsleute aus dem Schiff zu entfliehen suchten und das Boot ins Meer hinabließen, unter dem Vorwand, sie wollten vom Bug Anker auswerfen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und zu den Soldaten, wenn diese nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Da schnitten die Kriegsknechte die Taue des Bootes ab und ließen es hinunterfallen. Als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle, Speise zu sich zu nehmen und sprach, es ist heute der 14. Tag, dass ihr vor ängstlicher Erwartung ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn das dient zu eurer Rettung. Denn keinem von euch wird ein Haar vom Haupt fallen. Und nachdem er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor allen, brach es und fing an zu essen. Da wurden alle guten Mutes und nahmen ebenfalls Speise zu sich. Sie waren aber insgesamt 276 Seelen. Und nachdem sie sich mit Speise gesättigt hatten, erleichterten sie das Schiff, indem sie das Getreide ins Meer warfen. Und danach kommt dann der Schiffbruch, sie kommen dann in Malta an. Diese sind alle wortwörtlich im selben Boot. Es geht ihnen allen absolut dreckig. Und in der Nacht, das haben wir übersprungen, in der Nacht kommt ein Engel des Herrn zu Paulus und sagt ihm, sei guten Mutes. Und das ist, was er den Leuten hier sagt. Dann sehen sie, kommen näher Richtung Malta. Und dann kommt Paulus in Vers 33, wo Paulus sie nochmal ermahnt, Speise zu sich zu nehmen. Und dann sprach er, und heute ist der 14. Tag, dass ihr vor ängstlicher Erwartung ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn das dient eurer Rettung. Denn keinem von euch wird ein Haar vom Haupt fallen. Und nachdem er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor allen, brach es und fing an zu essen. Und Vers 36, da wurden alle guten Mutes und nahmen ebenfalls Speise zu sich. Was Paulus hier macht, ist unglaublich. Wenn ich gucke, das sage ich aus meiner Perspektive als jemand, der Menschen führt oder mit Menschen zu tun hat und der Menschen leitet. Weiteren Grund, warum das, was Paulus hier tut, unglaublich ist, ist, weil er seinen Glauben lebt auf eine praktische Art und Weise, die so wichtig ist für uns Christen. Und das alles zusammen mit Weisheit. Ja, alles zusammen mit Weisheit. Also zuerst, er fängt an, kommt raus und sagt, Leute, ihr müsst was essen. Seit 14 Tagen habt ihr nichts gegessen. Ich weiß, es geht hier bald zu Ende mit diesem Sturm. Wir werden alle überleben, aber ihr müsst was essen. Denn Gott hat mir gesagt, dass wir überleben werden. Seid guten Mutes, keine Angst. Gott hat mir das versprochen. So, sehr richtig, sehr gut. Gott sagt uns, gibt uns eine Menge Versprechen. Unglaublich viele Versprechen hat uns Gott in seinem Wort gegeben. Und wir sind auch sehr schnell dabei, immer Leuten auch diese, wenn die durch harte Zeiten zu gehen, dass wir ihnen diese Versprechen Gottes geben. Römer 8, 28. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ja, das ist so ein Vers, den geben wir immer ganz schnell Leuten. Das ist ja auch richtig, sollen wir auch. Und manchmal machen wir das sogar unseren nichtchristlichen Freunden, wenn es denen dreckig geht. Und das ist auch gut. Das ist wichtig. Das einzige Problem, was wir oft haben, ist, wenn es uns dreckig geht. Wenn wir ein Problem haben. Wir haben vorher allen gesagt, Gott ist groß. Und wir singen hier Lieder jeden Dienstag und Sonntag über wie groß und wie allmächtig und wie wunderbar Gott ist. Wir lesen das dauernd in der Bibel. Wir glauben das auch. Und wir sind auch davon überzeugt. Aber wie sehr wir davon überzeugt sind, wird sich dann zeigen, wenn wir in einem Boot sitzen, was in einem Sturm ist, wo alles schwarz ist und keiner weiß, wo es lang geht. Was machen wir dann? Sitzen wir dann auch da wie alle anderen, 275 Leute im Boot und machen, ich habe so eine Angst, ich will nichts essen. Aber Paulus steht auf und sagt, und Gott wird das halten, was er versprochen hat, und ich werde jetzt hier essen. Gott, danke für das Essen. Mitten in diesem Boot, mitten in diesem Wind, keiner weiß, wo es lang geht, sitzt er und fängt an zu essen. Zu dem Zeitpunkt war immer noch Sturm. Wir sehen später, wenn man das fertig liest, dass dieses Schiff zerschellt durch die Wucht der Wellen. Da waren mächtig Wellen da. Und was Paulus hier tut, ist So, so wichtig. Wir, wenn wir Christen sind, wenn wir Gottes Kinder sind, dann beobachten uns Nicht-Christen, dann beobachten uns die Menschen um uns herum. Die mögen uns vielleicht die ganze Zeit sagen, unsere Arbeitskollegen, na komm, du Christ, lass mich doch in Ruhe mit dem Kram. Warum musst du denn jetzt in deiner Pause die Bibel lesen oder da einen Bibelvers bei dir hängen haben? Oh, die ganze Zeit, die machen sowas. Natürlich, das gehört dazu, ist normal. Aber dann, wenn es uns dreckig geht, dann, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, dann gucken sie. Weil dann sagen sie, sag mal, der redet die ganze Zeit, davon. Oder vielleicht nicht die ganze, oder hat Verse hängen, aber der sagt, er ist Christ. Der sagt, er gehört zu Gott. Der sagt, er ist Gottes Kind. Jetzt will ich sehen, ob das so ist. Jetzt kann ich nämlich sehen, ob das so ist. Ob das, was der glaubt, wirklich Hand und Fuß ist. Weil sonst kann ich Buddhist werden, Hinduist oder sonst was. Aber wenn das wahr ist, was der glaubt, dann werde ich das sehen, wenn es hart ist. Und Paulus setzt sein Vertrauen, das er in Gott hat, in die Tat um. Und das auf eine öffentliche Art, voller Weisheit. Und das hat so einen guten Effekt, dass Vers 36, alle, da wurden alle guten Mutes und nahmen ebenfalls Speise zu sich. Wir sehen nicht, dass sich irgendwer hier bekehrt, dass irgendjemand Christ wird. Keiner fällt auf seine Knie und sagt, oh, ich will auch diesen Gott. Aber wir sehen, dass Menschen guten Mutes werden. Dass sie merken, wow, hier ist was dran. Da ist was dran. Der hat einen Glauben, der weitergeht. Er hat nämlich nicht einen Glauben in sich selbst oder er überzeugt sich nicht von was, sondern der glaubt wirklich, dass dieser Gott groß ist. Dass dieser Gott allmächtig ist, dass dieser Gott unglaublich kann. Und mit einer Weisheit geht Paulus her und sagt, okay, so, jetzt vor euch allen werde ich euch jetzt zeigen, wie sehr ich glaube, dass mein Gott groß ist. Und er wird recht behalten. Weil Gott ihm das gesagt hat. Glauben wir, was Matthäus 6,33 sagt? Dass Gott sich um unsere aller Bedürfnisse kümmern wird? Alle! Das steht da! Ich kann euch so viel erzählen, wie ich will, und der Günther so viel erzählen über die Versprechen Gottes. Wenn wir das sagen, wenn wir euch irgendwas versprechen, dann ist das heiße Luft. Aber Gott sagt, ich werde mich um dich kümmern. Es ist allerdings sehr hart, wenn ich habe echt darüber nachgedacht, auch über diesen letzten Teil, den ich jetzt hier, wovon ich gesprochen habe. Was mache ich, wie würde ich das hier predigen, diesen Zigeunern? Wovon einige an diesem Sonntag mit Sicherheit nichts gegessen hatten. Die in ihren Klamotten, alle Sachen, die hatten sie an. Damit sie nämlich nicht kalt werden. Alle Sachen, die sie hatten, hatten sie an. Und schlafen da drin, damit sie nicht kalt werden. Die haben nichts, gar nichts. Was sagst du denen? Gilt das für die auch? Kann man bei denen denn hergehen und sagen, und Gott wird sich um alle deine Bedürfnisse kümmern? Trachte zuerst nach dem Reiche Gottes, so wird euch solches alles zufallen. Wisst ihr, was so schön ist? Das lastet nicht darauf, ob wir das glauben oder nicht. Es ist das Wort Gottes. Es ist das, was Gott verspricht. Es ist wirklich das, was Gott verspricht. Und ich glaube, jawohl, wir können das diesen Leuten sagen. Natürlich das auch aktiv machen. Nicht wie Jakobus sagt. Sage nicht, sei gesegnet und geh weg. Ohne ihm was zu essen zu geben, ohne ihm was Kleidung zu geben. Sondern wir müssen das natürlich in die Tat umsetzen, was wir glauben. Und das ist ja auch, was Paulus hier tut. Aber trotzdem gilt Gottes Wort. Und trotzdem, auch wenn wir von manchen Geschichten hören, wo wir sagen, das ist unglaublich. Wie kann das denn wirklich stimmen, dass Gott sich um Bedürfnisse kümmern wird, wenn Leute für Jahre lang in irgendeinem Gefängnis sitzen? Und tagelang gefoltert werden. Und irgendwann später hört man dann das jetzt in Bangkok ist es. Da ist jemand, da haben wir Kontakt zu über jemand anders, ist im Gefängnis da. ist erwischt worden mit Drogen, vor dem er Christ war, aber eigentlich nicht wirklich erwischt worden. Die hatten ihn nur vorher beobachtet und dann ist er Christ geworden, hat damit aufgehört und dann haben sie ihn erwischt. In Bangkok sind die Regeln und die Gesetze ein bisschen anders und jetzt ist er lebenslänglich im Knast. Und jetzt hat er eine Begnadigung gekriegt, dass er nur noch 40 Jahre im Knast sein muss. Wird dann mit 85 Jahren das Gefängnis in Bangkok verlassen. Wie furchtbar. Wie kann man dem so was sagen? Und er sagt, ach, mir geht's so gut. Ich habe einen Bibelkreis hier. Die schlagen mich zwar jeden Tag, aber ich habe einen Bibelkreis hier. Menschen nehmen Jesus an hier in diesem Gefängnis. Natürlich will er raus und er wünscht sich auch, da rauszukommen. Aber er sagt, zurzeit hat mich Gott gerade hier. Wow. Was machen wir? Leben wir diesen Glauben so? Erlauben wir, dass der Heilige Geist in uns mehr und mehr und mehr Raum gewinnt, damit wir an Weisheit gewinnen und auch unser Glauben gestärkt wird? Und dass wir dann wirklich ein Zeugnis sein können? Ich sage das nicht nur zu euch, sondern ich sage das auch zu mir. Vertrauen wir so Gott. Und das fängt an, das Böse zu hassen. Damit fängt es an. Das ist der Anfang aller Weisheit. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Lass uns beten. Herr, danke für dein Wort. Herr, danke für Menschen wie Paulus, die uns echt solche Beispiele sein können. Vater, ich bitte dich für uns, für mich. Herr, dass du uns hilfst. Dass du uns hilfst, das Böse zu hassen. Herr, dass du uns hilfst, davon wegzulaufen und dich mehr zu lieben. Uns dir mehr und mehr auszuliefern. Herr, aber wir sind uns auch bewusst, dass das kosten wird. Es wird nämlich, das ist das, was du meinst, wenn du sagst, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf mich, auf sich täglich. Das heißt, dass wir dauernd unseren Gefühlen, unseren eigentlichen, unseren menschlichen Eindrücken, unserem menschlichen Verständnis sterben müssen, dass wir dem absagen müssen, um uns voll auf dich zu legen, bildlich gesprochen, Herr, um dir vollkommen zu vertrauen und nicht dem, was wir können und was wir gelernt haben und wo wir Fähigkeiten haben, sondern uns voll in deine Arme fallen zu lassen und dir zu vertrauen. Herr, ich bitte das für uns. Hilf uns dabei, echt mehr und mehr dich groß werden zu lassen, Herr, damit du uns gebrauchen kannst. Ja, genau da, wo du uns hingestellt hast. Wir müssen nicht Missionare werden und irgendwo anders hingehen, sondern da, wo du uns hingestellt hast, Herr, dass wir da ein Zeugnis sein können von dem, wie groß du bist und wie mächtig und wie allmächtig du bist. Vergrößere unsere Liebe, Herr, zu dir. Und lehre uns die Furcht des Herrn, damit wir Weisheit gewinnen und wachsen können. Wir haben dich lieb, Jesus. Amen.